Musik von Alexander von Zemlinsky war das. Walter Herrmann war der Solist beim Quartett für Klarinette, Violine, Viola und Violoncello. Der Titel: Erstes Fragment. Musik also zum Zusammensetzen, wie ein Haufen Scherben, der erst wieder geordnet und richtig kombiniert werden muss, um zumindest die Ahnung eines Ganzen zu bekommen. Das ist auch die Arbeit von Andrea C. Planz. Sie ist Archäologin in der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Speyer und sie arbeitet mit ganz berühmten Fragmenten, mit Leitfossilien aus der Menschheitsgeschichte, aus der Jungsteinzeit nämlich, die uns ziemlich viel erzählen über das Leben damals. Bandkeramik ist das, die gab es in ganz Europa und deshalb muss sie natürlich unbedingt vorkommen in einer Matinee mit dem Titel Völlig von der Rolle, das Band. Guten Morgen, Frau C. Planz.
Guten Morgen, Herr Wettler.
Die Bandkeramik, die hat ihren Namen von den Bändern, die diese Keramik zieren, würden wir heute sagen. Aber ist das tatsächlich ein Dekor oder haben die Bänder auch eine Funktion?
Ganz genau kann ich diese Frage natürlich nicht beantworten, weil wir haben ja keine schriftlichen Hinterlassenschaften von diesen Menschen aus der Jungsteinzeit. Wir gehen aber davon aus, dass es sowohl also ein ästhetischer Moment ist, den diese Bänder beinhalten, denn sie sind wirklich auch sehr schön ausgeführt häufig und unterschiedlich. Aber gerade diese Unterschiedlichkeit führt uns auch dazu zu sagen, also da steckt auch Kommunikation drin, nonverbale. Es hat so einen Wiedererkennungswert, ja. So ein Bandkeramiker erkennt nicht nur den Topf, den er selber gemacht hat, sondern auch den sagen wir seinen Familienclan, die Muster, die er herstellt, die Bänder, die er verwendet und ein anderer Clan oder eine andere Gruppe hat wieder andere Ideen, was die Bänder angeht. Dann gibt es Motive einfacherer Art, die diese Gruppen verbinden, die uns als Archäologen, wir sagen dann halt, das ist die Kultur der Bandkeramik, aber natürlich werden das alles unterschiedliche Gruppen gewesen sein, die sich selbst auch eine ethnische Zusammengehörigkeit vielleicht über solche Motive tatsächlich gegeben haben.
Kultur nennt man das dann, wenn man das daran man so viel erkennen kann. Ja, wir sind da in der Zeit so 5500 vor unserer Zeitrechnung, das ist die Zeit, wo die Menschen hier so in Mitteleuropa sesshaft werden. Hat die Bandkeramik da was mit zu tun mit diesem Prozess?
Ganz bestimmt, denn die Träger dieser Kultur, so würde ich es mal ausdrücken, die wandern hier ein. Also das ist nicht so, dass die Jäger und Sammler, die in Mitteleuropa in den dichten Laubwäldern leben, die es hier überall gibt, die werden nicht plötzlich überlegen sich auch, wir treiben jetzt mal ein bisschen Ackerbau und werden sesshaft, sondern das sind eindeutig eingewanderte Gruppen aus dem Karpatenbecken, die sich nach Westen und nach Nordwesten orientieren. Bei uns sind das eben die großen Flussläufe Donau und Rhein und dann die weiteren Nebenflüsse, an denen die sozusagen entlang wandern und sich dann relativ schnell auch sehr stark ausbreiten.
Das heißt, die bringen die Bandkeramik mit?
Die bringen die Keramik mit, die mit diesen Bändern verziert ist. Und der Name ist natürlich ein moderner. Wir Archäologen wissen leider überhaupt nicht, wie sich alle vorgeschichtlichen Kulturen so nannten, bis auf die Kelten, wo wir über Römer und Griechen etwas wissen. Ansonsten müssen wir den Namen geben. Das erfolgt manchmal eben über die Verzierung, wie es im Fall der Bandkeramik ist. Das sind Bänder, umlaufende Bänder auf der Keramik. Und danach hat ein früher Kollege so um 1900 einfach mal gesagt, nennen wir es doch Bandkeramik oder ganz exakt Linearbandkeramik. Und die bringen tatsächlich nicht nur diese Keramik mit, sondern also das Wissen natürlich, die werden gar nicht so viel Keramik getragen haben. Das ist zerbrechlich, das Zeug, das stellt man dann lieber wieder her, wenn man dann sesshaft geworden ist sozusagen. Die werden sicherlich auch Holzgefäße gehabt haben, die aber nicht erhalten sind. Sie bringen ihre ganzen Haustiere mit, das sind ja Ackerbauern, die also sowohl Getreide anpflanzen und Leguminosen wie Erbsen und Linsen, die aber auch Vieh halten. Und das bringen sie mit tatsächlich. Also für Ziege und Schaf gibt es hier gar keine wilden Vorgänger. Und wir wissen über genetische Analysen von Rindern, ne? Wir haben ja Schlachtabfall und Ähnliches, da kann man genetische Untersuchungen machen. Und tatsächlich ist die DNA dieser bandkeramischen Rinder der heutiger anatolischer Rinder sehr, sehr ähnlich. Das heißt, mindestens aus Anatolien haben die also ihre Rinder mitgebracht.
Und weil es diese Wanderungsbewegung gegeben hat, gibt es heute auch die Bandkeramik überall. Also die haben die quasi mit sich geführt und damit auch verbreitet in ganz Europa?
Ja, das ist einfach so, dass wir in den Siedlungen, wo die sich dann niedergelassen haben, da geht natürlich sehr häufig, muss man sagen, einfach auch mal Topf kaputt und die werden selten auch geklebt tatsächlich. Birkenpech, das ist so der der Vorgeschichte, eine Art Teer aus der Birkenrinde. Damit kann man die kleben, aber das wird nicht oft gemacht. Damit werden einfach neu getöpfert, man wirft die weg und die Archäologen graben die dann in den Abfallgruben der damaligen Bewohner. Von vor 5500 so bis 5000 vor Christus gibt es diese Kultur, graben die dann wieder aus und daran erkennen wir die. Und tatsächlich sind sie in der Zeit der größten Ausbreitung in einem enorm riesigen Gebiet von etwa 700.000 Quadratkilometern, so fast vom Schwarzen Meer in einem großen Streifen bis ins Pariser Becken verbreitet. Und zwar überall dort, wo es Lössboden gibt. Der ist nämlich sehr gut für den Getreideanbau und das wissen diese Wandkeramiker. Die erkennen wohl an den Pflanzen, die auf diesem Lössboden wachsen, aha, hier lassen wir uns nieder, hier ist der richtige Untergrund.
Apropos Ablagerungen von Bandkeramik, ganz viele davon hat man in Herxheim gefunden, in der Pfalz. Warum denn gerade da?
Herxheim ist eigentlich, als es gegründet wurde, so um knapp nach 5300 vor Christus, da kamen die Bandkeramiker also tatsächlich erst über den Rhein und siedeln sich dann in der Pfalz an. Da hat man eine Siedlung gegründet, die hat dann etwa 300 Jahre Bestand, also so lang, wie es die Bandkeramik in der Pfalz auch gibt. Das ist nach allem, was wir aus den Resten von Abfallgruben im Siedlungsbereich gefunden haben, eine ganz normale Siedlung, bis am Ende der Zeit etwas ganz Komisches passiert oder etwas ganz Außergewöhnliches. Es werden zwei große Gräben um die Siedlung gezogen, die aber nicht etwa zur Verteidigung dienen oder zum Abhalten wilder Tiere. Auf der östlichen Seite ist dieses etwa trapezförmige Grabenwerk auch gar nicht geschlossen. Da gibt es keinen Graben im Osten, das haben wir alles archäologisch untersucht. Und in diesem doppelten Grabenwerk, da liegen überall Konzentrationen von Funden, große 7 Meter lange Schichtungen aus verschiedenen Funden, aber auch kleinere. Und das völlig erstaunlich und außergewöhnlich ist, dass da plus minus 80.000 Fragmente menschlicher Skelette drin liegen. Also klein zerschlagene Knochen, die Schädel so zu Kalotten zugerichtet. Das ist also das Schädeldach. Man hat den Gesichtsschädel abgeschlagen und die Schädelbasis. Da bleibt so eine Art, wenn man es umdreht, flache Schale übrig. Und davon haben wir etwa 500 ausgegraben. Dazu kommt sehr viel dieser wirklich hochqualitativ verzierten Keramik mit verschiedenen Wandmustern verziert. Die ist auch zerschlagen worden, wohl absichtlich. Wir können viel wieder zusammensetzen. Es gibt zerschlagene Steinbeile, also auch wirklich in der Mitte durchgeschlagen. Große Mahlsteine, das sind wirklich so 10 Kilo schwere Brocken. Die hat man ins Feuer gelegt, damit sie mürbe werden. Und dann hat man sie auch zerschlagen, ein kleines Stück. Also zerschlagen oder umwandeln in einen neuen Status, sagen wir mal vorsichtig, zieht sich wie ein roter Faden durch diese Fundstelle. Und die ist völlig einzigartig tatsächlich in der gesamten Vorgeschichte. Nicht nur im Neolithikum. Gibt es überhaupt nicht einen Fundplatz, wo eine solche Masse von Menschen in relativ kurzer Zeit irgendwie zu Tode gekommen sind. Wir gehen eigentlich von einer Art Menschenopfer aus hier. Also ein ganz spezielles Ritual, was wir nirgendwo anders beobachten können. Und man muss dazu sagen, die bandkeramische Kultur gehört zu den besterforschten Kulturen der europäischen Vorgeschichte. Da gibt es tausende von untersuchten Siedlungen, hunderte von Gräberfeldern, die man ausgegraben und untersucht hat, aber nur ein Herxheim.
Und in Herxheim gibt es eben aus 12 verschiedenen Regionen Bandkeramik. Da kommt also einiges zusammen.
Ja, das ist auch was ganz Außergewöhnliches. Wir haben tatsächlich, wir waren mal bei 10, aber meine Kollegin Eva Häusler, die das wissenschaftlich die Verzierungen bearbeitet hat, also herausgefunden, dass wir tatsächlich auch aus Nordostungarn, aus der sogenannten Bücker-Kultur Keramik haben, wobei wir da vorsichtig sein müssen. Am Anfang haben wir gedacht, ah ja, das stammt alles also aus dem Böhmischen und aus dem Elster-Saale-Gebiet und aus Nordhessen. Die haben einfach unterschiedliche Regionalstile, aber wir sind überhaupt nicht mehr sicher, dass die Keramik wirklich in diesen Gegenden hergestellt wurde. Sie trägt aber deutlich regionale Verzierungen, die wir typischerweise eben aus 12 verschiedenen Regionen kennen.
Weiteste Verbreitung in ganz Europa, ausgehend vom anatolischen Raum, diese man muss ja sagen, Ost-Mitteleuropa vielleicht, so gehst du in den asiatischen Raum über. Aber irgendwann ist Feierabend mit Linearbandkeramik. Wissen Sie warum?
Das ist immer schwer zu sagen, warum endet eine Kultur und eine neue beginnt. Wir kriegen ja praktisch nur die, ich sage mal, die Modeerscheinungen der Kultur mit. Also das ist in diesem Falle Keramik, Keramikformen, Keramikverzierung und natürlich Änderungen in der Wirtschaftsweise, die es auch gibt. Es ist aber nicht so, dass die Bandkeramiker plötzlich ausgestorben sind und hier ganz viele neue Leute einwandern, sondern ich sage mal, die Enkel der letzten Bandkeramiker haben einfach aus verschiedenen Gründen, es gibt da unterschiedliche Meinungen bei den Archäologen. Die einen sagen, ja, da hat es ganz viel Kriege gegeben, das Klima hat sich total verschlechtert, da haben die sich irgendwie gegenseitig da niedergemacht und dann blieben nicht so viele übrig und die wollten dann ganz was Neues machen. Ich gehe da eher davon aus, weil wir ganz viele Dinge haben, die sich in den Nachfolgekulturen fortsetzen. Der Hausbau ändert sich nicht wirklich stark, die Wirtschaftsweise wird etwas anders. Und was ganz wichtig ist, offensichtlich ändern sich religiöse oder weltanschauliche Vorstellungen, weil wir haben andere Bestattungen. Also die Bandkeramiker liegen gerne so in einer Art Schlafhaltung auf der Seite. Hockerbestattung nennen wir das. Und das splittert sich von der riesigen Bandkeramik auf in viele kleinere Kulturgruppen, die dann unterschiedliche Verzierungsstile haben und sich doch damit ein bisschen auch absetzen von der Bandkeramik. Also es kann sein, dass einfach da so eine gesellschaftliche Sinnkrise, habe ich das mal in einem Artikel genannt, stattgefunden hat, ja, dass irgendwie die Götter nicht mehr funktionierten und man sich einfach neu orientieren musste.
Die Bandkeramik. Sie kam und ging. Die Speyerer Prähistorikerin Andrea C. Blanz war das über Bandkeramik in der Matinée völlig von der Rolle, das Band in SWR Kultur. Vielen Dank, Frau C. Blanz.
Gerne.